Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Polycast hier auf Polygamia. Mein Name ist Lara und heute habe ich einen zauberhaften Gast, eine wunderbare Gästin bei mir am Start, die multitalentierte Mega-Podcasterin Becky. Hallo Becky.
Hallo Lara, Mega-Podcasterin, das ist auch eine gute Twitter-Bio vielleicht.
Schon, oder?
Klingt so ein bisschen wie so eine Erweiterungsstufe in irgendeinem Anime, was dann aus einem wird, wenn man die nächste Stufe erreicht hat oder so.
Podcast-Ability over 9000, irgendwie so, ne? Ja, aber du machst halt einfach auch wirklich viele und alle deine Projekte sind einfach super gut, sei es natürlich der große Klassiker bei den KulturpessimistInnen, wo er über alles redet, was irgendwie eben auch ähnlich wie bei uns so ein bisschen mit der Popkultur zu tun hat und irgendwie vielleicht emanzipatorisches, progressives Potenzial habt, zusammen mit deinen beiden Kollegen, aber auch bei ganz anderen Sachen, wie zum Beispiel dem Friff, dem Frauen reden über Fußball-Podcast. Bist du ja auch immer noch dabei.
Richtig, richtig. Da sind wir 20 Frauen und machen das so gemeinsam.
Voll gut, voll gut. Und heute bist du bei uns zu Gast hier, weil wir über einen Film sprechen wollen. Einen Superheldenfilm. Und zwar über Wonder Woman 1984.
Ja.
Der ist ja jetzt rausgekommen, auch in Deutschland, über den Streaming-Dienst Sky. Sky Ticket kann man sich den Film runterladen, reinziehen, wie auch immer. Der hatte ja so ein bisschen das Problem, dass er eigentlich schon vor einem Jahr ins Kino kommen sollte. Just als es dann so richtig rund ging, auch mit Corona in den USA. Und dann wurde es verschoben und hier und da. Und jetzt ist er direkt auf Sky, beziehungsweise im Original bei HBO, glaube ich. Nee, warte mal. Warner Brothers, haben die noch ihren eigenen Dienst? Ich bin gerade nicht so sicher.
Weiß ich gerade auch nicht.
Ja, in den USA haben die halt ihren eigenen Streamingdienst und Sky hat den bei uns übernommen. Und er soll auch noch ins Kino kommen. Mal schauen, ob er das auch wirklich noch tut. Wahrscheinlich schon. Wir haben uns den beide jetzt auf unseren Heimscreens angeguckt. Also so nicht im Kino, nicht auf irgendwelchen Riesenleinwänden, sondern auf unserer überdimensionierten Fernsehapparaten. Deswegen wirkt vielleicht der Film natürlich immer so ein bisschen anders als im Kino. Kino hat ja auch eine andere Atmosphäre, aber wir gucken ja vor allem auch auf den Inhalt und wollen über das Blendwerk hinaus gucken, was Filme so für uns zu bieten haben. Nichts gegen coole Actionfilme, wir lieben Actionfilme, bei Polygamia, ne? Und ihr ja auch, du auch. Wie ist es denn jetzt mit Wonder Woman 1984? Vielleicht willst du kurz am Anfang mal sagen, worum geht's denn da jetzt? Das ist ja jetzt der zweite Teil von Wonder Woman.
Genau, es ist der zweite Teil und es ist ganz schön viel Zeit vergangen seit dem ersten Teil. Der spielte ja zu Weltkriegszeiten und jetzt sind wir im Jahr 1984 gelandet. Und Diana arbeitet mittlerweile an einem Museum und so ein bisschen als Archäologin und Expertin für ganz vieles. Und trauert auch nach so vielen Jahren immer noch um ihre große Liebe Steve, die sie verloren hat im ersten Teil. Der Film baut so ein bisschen darauf auf, dass sie eine Kollegin hat, nämlich Barbara, die sie so ein bisschen bewundert und die beiden freunden sich dann auch so ein bisschen an, auch darüber, dass Barbara angegriffen wird an einem Abend und Diana sie rettet und es zeigt sich aber, dass es noch ein Artefakt gibt, was in diesem Museum gerade gelagert wird, was für Verwicklungen sorgen wird. Und dieses Artefakt sorgt nämlich dafür, dass Menschen Wünsche erfüllt werden. Wie wir aber später erfahren, werden die nicht einfach so erfüllt, sondern man muss dafür auch etwas abgeben, was das Wichtigste für einen ist. Das wird je nach Person von diesem Artefakt etwas unterschiedlich interpretiert. Genau, und um dieses Artefakt dreht sich dann sehr viel, nicht nur zwischen den beiden Frauen, sondern es kommt noch eine dritte Person ins Spiel und das ist Maxwell Lord, gespielt von Pedro Pascal, der gerne ein reicher Ölmogul wäre und auch so auftritt im Fernsehen, aber es leider nicht ist, sondern alleine in einem riesigen Büro mit seiner Assistentin irgendwie feststellt, dass seine ganzen Geschäfte nicht so gut funktionieren, weil die Leute im Nahen Osten alle irgendwie mehr Ahnung von der ganzen Ölgeschichte haben. Also ich meine, wir sind mitten in den 80er Jahren. Öl ist halt einfach gerade a big thing in der Welt so. Und der versucht dann eben auch, sich dieses Artefakt anzueignen, um seinen großen Wunsch, der größte Ölmogul der Welt zu werden, erfüllen zu können. Und da prallen natürlich ein paar verschiedene Wünsche und verschiedene Ziele aufeinander. Und wie sollte es anders sein? Wonder Woman muss am Ende dafür sorgen, dass die Wünsche nicht dafür sorgen, dass die Welt irgendwie komplett aus den Fugen gerät. Und wie sollte es anders sein? Ich habe noch eine Person nicht erwähnt, die auch in diesem Film wieder dabei ist, nämlich Trommelwirbel, Steve ist wieder da. Hat Rebecca nicht eben gesagt, dass er im letzten Film gestorben ist? Irgendwie ist das doch merkwürdig. Naja, man kann sich vielleicht schon vorstellen, es hat was zu tun mit Wünschen, die ein gewisses Artefakt erfüllen kann. Auf jeden Fall ist Steve wieder da und begleitet Diana auf ihrer auf ihrem Kampf gegen das Böse und für die Menschen, für die sie ja so bekannt ist.
Ja, das ist jetzt auch kein großer Spoiler gewesen, weil das ist in den Trailern schon zu sehen.
Also, es hatten sie ja in den Trailern auch so ein bisschen platziert, dass alle dann vermutet haben, was ist denn da bloß los, wie kann er denn wieder da sein, und schon so ein paar Fantheorien angeregt wurden.
Wie ist denn das für dich? Wo kommst du her? Ich weiß ja, du bist großes MCU-Fan, Girl. Du schaust alle Filme zigtausend Mal und liebst das sehr. Wie ist es beim DCEU? Steckst du da ähnlich drin oder wie ist es da?
Also ich hab's versucht.
Wie wir alle.
Also es interessiert mich als Projekt auch immer noch sehr. Das interessiert mich sehr, ob sie noch irgendwann irgendwie den Dreh schaffen werden. Ich habe aber tatsächlich gar nicht so viele Filme geguckt. Also ich habe den unsäglichen Batman vs. Superman, also den Martha-Film sozusagen, habe ich gesehen. Und den, ich wollte schon sagen Flash, nee, den meine ich nicht, den Shazam-Film, den ich sehr, sehr witzig fand tatsächlich. Und halt Aquaman und Wonder Woman. Das sind die vier Filme, die ich gesehen habe. Die Justice League habe ich mir gespart und hier Suicide Squad auch. Aber es stimmt nicht, ich habe noch Birds of Prey natürlich gesehen vor kurzem.
Okay.
Den konnte ich nicht auslassen, aus verschiedenen emanzipatorischen Gründen so. Genau, und ich komme quasi, bin aber glaube ich durchaus wegen Wonder Woman so ein bisschen ins DCEU reingekommen. Also das war so der erste Film, auf den ich richtig Lust hatte, also der erste Wonder Woman, und den ich dann auch mit relativ viel Begeisterung geguckt habe.
Also der erste Teil war für dich ein guter Film, hat dich gut unterhalten, hat dir wahrscheinlich auch Hoffnung auf den zweiten gemacht, und so ganz kurz, hat sich diese Hoffnung bewahrheitet oder?
Naja, also auch da vielleicht, um nochmal kurz auszuholen, beim ersten Teil war es ja so, dass man immer so ein bisschen vermutet hat, okay, Patty Jenkins durfte jetzt diesen Film machen, die Regisseurin, und es gibt so ein paar Sachen an dem Film, die vielleicht nicht so emanzipatorisch sind, wie sie sein könnten. Zum Beispiel die Liebesgeschichte mit Steve. Und man hatte halt so ein bisschen das Gefühl, okay, das ist vielleicht das, was das Studio ihr noch auferlegt hat, was Patty Jenkins machen musste in dem Film. Und jetzt, wo der gut gelaufen ist und Geld reingespült hat und Leute ins DCEU gebracht hat, kriegt sie vielleicht mehr Freiheit und kann sich von solchen Sachen lösen und in Wonder Woman 84 sozusagen die Dinge, die im ersten Teil noch gestört haben, wettmachen, und das ist leider nicht passiert. Also eher im Gegenteil, würde ich sagen. Also ich war eher ein bisschen enttäuscht, vielleicht auch wegen dieser Erwartungshaltung, mit der ich da reingegangen bin.
Ja, vor allem, weil Patty Jenkins ja auch dieses Mal wirklich auch als Co-Drehbuchautorin aufgeführt wird. Das bedeutet, sie hat tatsächlich auch dazu beigetragen, wie der Film so plotmäßig läuft. Und beim ersten Teil haben auch noch viele gesagt, naja, gerade sowas wie die CGI-Sache am Ende, der große Endfight da mit Ares, das ist riecht nach Zack Snyder. Und hat man dann vieles auch hinprojiziert. Und deswegen war auch bei mir ziemlich genau das Gleiche. Und außerdem hatte man im ersten Teil ja auch noch dieses Setting mit Diana kommt in die Welt der Menschen, in die Welt der Männer, weil Erster Weltkrieg, da haben die Männer halt auch noch alles zu sagen. da kann man irgendwie auch inhaltlich leichter argumentieren, dass sie so die einzige Frau ist, die irgendwie was macht. Und dann war ja trotzdem zum Beispiel Etta Candy da, die dann einen super Auftritt hingelegt hat. So. Leider hat sie keinen Auftritt in Wonder Woman 84. Und ich hätte halt viel besser gefunden, wenn sie Etta zurückgebracht hätte oder so.
Ja, also wir hatten beim Gucken kurz die Vermutung, ganz am Anfang des Films verabschiedet sich oder winkt Diana einer älteren Frau auf dem Schiff. Ob das vielleicht Etta gewesen sein könnte. Aber das reicht halt nicht, da irgendeine so blöde Andeutung hinzusetzen. Wenn die einfach der schlagfertigste Charakter im ersten Film war, dann braucht die Sprechzeit. Und ja, das war halt wirklich im ersten Teil so die Person, die auch immer, ja, Diana gesagt hat, wenn sie so dazu geneigt hat, die Strukturen der Gesellschaft, in die sie halt reingekommen ist, zu adaptieren, ihr irgendwie gesagt hat, nee, das musst du nicht machen. Und jetzt fehlte halt genau so eine Rolle irgendwie.
Ja, die hatten einfach eine super gute Wechselbeziehung, ne? Etta hat von ihr gelernt, für sich einzustehen und irgendwie sich auch zu versuchen zu behaupten. Umgekehrt hat halt Diana von ihr viel gelernt, wie die Welt funktioniert, mehr als von Steven, der immer nur gesagt hat, das ist halt so.
Ja, genau.
Klar, jetzt haben wir das so ein bisschen umgedreht, wenn Steve plötzlich wieder da ist, so ganz komisch. Auch die Art, wie er zurückkommt, ist sehr seltsam gelöst. Also da hätte ich gedacht, dann mach doch einfach hier so den Bing und er ist wieder da. Aber das, wie sie es dann gelöst haben, verstehe ich halt auch nicht. Da kommen wir auch gleich nochmal, wenn wir zu Steve kommen. Aber grundsätzlich hat mich der Film halt leider schon sehr enttäuscht zurückgelassen, weil er hat einige gute Ansätze, aber die Ansätze bleiben halt auch nur Ansätze so. Und eine der Sachen, die mir zum Beispiel sehr gut gefallen haben, ist, dass der Film, der relativ lang ist, 150 Minuten, viel Zeit davon verwendet, nicht Actionfilm zu sein, sondern also wir haben so eine Eröffnungs-Action-Sequenz, die wir auch schon aus dem ersten Teil so ein bisschen kennen. Und zwar sind wir wieder auf Themyscira. Diana ist wieder ein kleines Mädchen und macht bei so einem Wettbewerb mit. Und da kommt natürlich schon ein großes Foreshadowing zu der Message des Films. Aber die geht relativ lang und dann ist aber erstmal für, weiß ich nicht, mindestens eine halbe Stunde oder was kaum. Also wir kommen in der Jetztzeit an, da gibt es auch noch mal eine kurze Action-Szene. Wonder Woman hält irgendwie so einen Raub auf und dann ist ganz viel nichts an Action, sondern da ist ganz viel Exposition. Da wird aufgebaut, die Barbara Minerva wird ordentlich eingeführt, ordentlich aufgebaut. Auch die beiden haben ein bisschen mehr Zeit als nur eine Konversation so. Und das hat mir sehr gut gefallen, dass da so lange eigentlich nichts passiert ist, was so diese typischen Action-Superheldenfilme haben, wo dann ständig alle 5 Minuten irgendwie eine Action-Sequenz sein muss, damit die Leute beim Laune gehalten werden. Und hier hat man sich getraut, das mal anders zu machen. Und das fand ich eigentlich total gut.
Ja, also zum Beispiel gibt es am Anfang so eine Date-Szene zwischen Barbara und Diana, nachdem sie also sich kennengelernt haben im Museum und dann durch viele Zufälle sich entscheiden, okay, lass mal heute Abend zusammen was essen gehen. Und das ist eigentlich wirklich eine coole Szene. Also es wirkt wirklich wie so ein erstes Date auch bei 16-Jährigen in einem Teenie-Film manchmal aussieht. Und also man könnte... Also man weiß ja auch, Canon ist, dass die Figur Diana Pryce bisexuell ist, so, oder hätte vielleicht auch was in der Luft liegen können. Und das waren halt so angenehme Schwingungen am Anfang, die aber dann irgendwie komplett fallen gelassen wurden und überhaupt nicht mehr drauf eingegangen wurden, ab dem Moment, wo halt Barbara ihren Wunsch ausgesprochen hat.
Ja, und also... Man muss zwar nicht unbedingt irgendwie die Comic-Vorlagen kennen oder die Figuren, aber die Leute, die es halt kennen, die wissen halt, dass Barbara Minerva bzw. Cheetah und Diana schon ein sehr, sehr starkes Verhältnis zueinander haben und Diana wirklich viel für sie empfindet und sie auch immer wieder versucht zu retten. Und es gibt auch immer wieder Comic-Geschichten, wo sie eben gegen diese animalische Seite ankämpft. Wir kommen auch, also lass uns doch gleich noch bei Barbara bleiben, weil ich finde, da fängt es halt schon an. Einerseits hast du diese schöne Dynamik am Anfang, andererseits wird sie halt mit so einer unglaublichen Trope eingeführt. das, also dieses ungeschickte, die ungeschickte, das ungeschickte Mauerblümchen, die aber eigentlich total klug ist.
Ja, in so ein bisschen sackartigen Klamotten.
Ja. Ja, ja, ja. Also ihr erster Tag im, in dem Museum und natürlich fallen ihr ihre ganzen Dokumente runter und sie hasst es, in hohen Schuhen zu laufen und sie hat eine dicke Brille an und die, die Haare sind irgendwie so ganz komisch hochgewurstelt. Und natürlich verändert sich das dann im Laufe des Films und plötzlich ist sie das super Vibe, die die ganzen Männer um den Finger wickelt. Und das ist halt auch so ein Stereotyp, das, boah, das finde ich halt auch echt nicht mehr so besonders packend. Und das ist ausgerechnet in einem Film von Frauen
ja.
gemacht, über eine der ikonischsten Frauenfiguren, die einfach immer sagt, steh zu dir selbst, aber du musst dich nicht verbiegen oder so sein. Und dann geht es trotzdem darum, irgendwie so schön zu sein und so mächtig und so erfolgreich. Und es geht irgendwie immer nur darum, den Männern zu gefallen. Und das hängt sich so an dieser Barbara-Figur ja. auf. Das finde ich halt echt bleh.
Ja, es gab so einen Moment, wo ich habe mit meinem Freund den Film geguckt und meinte dann so zu ihm, boah, wenigstens haben sie ihr die Brille gelassen, weil ich so dachte, eine Sache, die sie aufbrechen an dieser Trope, und ungefähr 2 Sekunden später kommt der Moment, wo sie feststellt, sie kann ja jetzt plötzlich auch ohne Brille gucken und schmeißt die Brille so weg und also so ein sexy Wurf irgendwie und sie sitzt eh auf so einem Tisch und die Männer alle so unter ihr und es ist, da habe ich so gedacht, das kann nicht wahr sein, dass das wirklich dann in genau diesem Moment irgendwie passiert und ich habe mich auch ein bisschen gefragt, also der Wunsch, der Barbara zu Veränderung bringt, ist ja eigentlich der, so sein zu wollen wie Indiana. Und so richtig passt es für mich dann auch nicht zusammen, nee. Dass sie dann in dieses, also an anderen Stellen passt es halt, was Powers und sowas angeht, aber an dieser Stelle ist sie halt so ein Gegenteil von Diana. Da fühle ich mich dann auch nicht so richtig davon abgeholt, dass der Wunsch total zur Erfüllung gekommen ist.
Ja, dieses Wunschding ist sowieso ein ganz wonky Plot-Device. Also warum sie sich ausgerechnet sowas ausgedacht haben, sowas, was einfach auch so schnell und so einfach zu irgendwelchen Logikfehlern, also in Film-Logikfehlern führen kann, verstehe ich einfach nicht. Es gibt so, so viele Geschichten mit Wonder Woman und man kann auch neue Geschichten mit Wonder Woman erzählen, ohne dass man so einen komischen, verfluchte Affenpfote-Dings da reinbringen muss, das einfach irgendwie so funktioniert, wie man es gerade braucht, weil ganz, ich bin da voll bei dir. Sie sagt wortwörtlich, dass sie sich wünscht, wie Diana zu sein. Ne? Das bedeutet für mich vom Kern her, dass sie eben genauso vom Charakter her auch ist.
Ja.
Und nicht nur physisch oder von der Wirkung auf andere, sondern dass sie eben auch für die Liebe kämpft, für das Richtige, für das Gute, aufrichtig ist und so weiter. Und das kommt halt gar nicht vor. Im Gegenteil, je länger sie sieht, diese Kräfte hat und das weitergeht, wird sie ja wirklich das gehen und sie will es ja auch nicht aufgeben bis zum Schluss und so und das ergibt halt vorn und hinten keinen Sinn und dieses Artefakt macht es halt so oft.
Ja, vor allem, also das ändert ja sogar nicht nur bei einzelnen kleinen Wünschen irgendwie, dass man das Gefühl hat, das passt jetzt irgendwie nicht, sondern also das gefühlt ändert das Artefakt im Film mindestens 3-mal essentiell seine Regeln.
Ja.
Nämlich plötzlich gibt es Leute, die mehrere Wünsche erfüllt kriegen, obwohl es am Anfang so aussieht, als ob das Artefakt jedem nur einen Wunsch erfüllen kann. Aber mindestens Barbara kriegt auf jeden Fall 2 verschiedene Wünsche erfüllt. Dann kommt irgendwann der Moment, wo man plötzlich Wünsche zurücknehmen kann. Und ich denke mir so, okay, das hat vorher noch nie jemand erwähnt, dass das möglich ist.
Ja.
Aber dann wird es halt einfach gemacht. Und am Ende gibt es dann wieder eine Szene mit dem Sohn von hier Maxwell Lord, der eindeutig einen Wunsch ausspricht, indem er sagt, come here daddy. Und der ist gerade dabei, alle möglichen Wünsche zu erfüllen. Aber genau dieser Wunsch wird halt nicht erfüllt. Also so wirklich an essentiellen Momenten im Film, wo ich mir so denke, das kann doch nicht wahr sein, dass ich darüber meinen ganzen Überbau der Geschichte über dieses Ding baue und dann da so essentielle Plotholes reinhaue. Und ich bin wirklich nicht die Person, die sich sonst ganz besonders über Plotholes aufregt. Ja. Ich denke mal, wenn irgendwie so die Botschaft und sowas stimmt, dann rege ich mich über das ein oder andere Plothole nicht auf. Aber an der Stelle hat es mich echt aufgeregt.
Ja, 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 weil es halt auch so ein wonky Ding ist. Also man kann sich halt gerade bei sowas wie Zeitreisen und so, da kann man auch immer viel mit Logiklöchern argumentieren und so weiter. Aber das ist halt wenigstens, gibt es da meistens irgendwelche Regeln in dem Film, wie Zeitreise funktioniert, auch wenn sie meistens total hanebüchen sind. Aber meistens gibt es sie und dann wird sich auch dran gehalten. Aber hier ist es halt wirklich so, dass der Film irgendwie ständig irgendwie alles neu machen will oder alles anders macht. Und so ähnlich funktioniert halt irgendwie auch so die Plot-Dynamik, ne? Nachdem du diese schöne Exposition hattest, sobald dann das Ganze so anfängt zu eskalieren, geht es halt kreuz und quer und es werden tausend neue Sachen aufgemacht. Plötzlich müssen sie irgendwie nach Saudi-Arabien fliegen und dann gibt es da, nur um da irgendwie noch eine Action-Szene zu haben oder so.
Die ich aber gar nicht schlecht fand, die Action-Szene.
Ja, also das ist halt wieder, es war halt so eine Verfolgungsjagd, wo ich mir denke, okay, mitten in der Wüste, da kann man halt sowas auch machen. War ganz nett gemacht, ja, aber sie war für mich halt auch wieder irgendwie sehr, also war wirklich nur um Action, also da hat, die hatte halt nicht so viel Funktion und dann, der Sprung zurück geht halt auch einfach so schnips, während sie ja noch dorthin müssen sie ja irgendwie auch kommen, das wird noch groß in Szene gesetzt, da wird dann noch schön Fanservice gemacht und ein berühmt-berüchtigtes Gefährt von Wonder Woman wird eingeführt. Und zurück ist sie dann
das
halt...
Übrigens, das steht ja vorher in einem Museum rum, wo das Benzin her hat, das frage ich mich übrigens auch.
Wir wissen doch alle, dass alle Vehikel, die in Museen stehen, immer vollgetankt dort stehen.
Ja, na klar.
Damit man im Zweifel damit abhauen kann.
Ja. Ja, nee, aber auf jeden Fall kommt diese Action-Szene, wie gesagt, die ich in sich ganz okay finde, so ein bisschen plötzlich. Und das ist halt vor allem sehr auffällig, wenn man das vergleicht mit Teil 1, wo es halt diese legendäre No Man's Land-Szene gibt, die halt wirklich so in Perfektion zeigt, wie man eine Action-Szene unterbrechen und mit neuen Stilmitteln und so weiter aufbauen kann und was richtig Emotionales einfach aus einer Action-Szene machen kann, so. Und sowas fehlt halt in diesem Film komplett. Also sowas gibt's einfach nicht. Das ist dann natürlich ein bisschen schade.
Ja, es gibt am Anfang, wie gesagt, noch eine mit der Diana in so einem Kaufhaus. Und die ist aber voll auf Comedy. Also da ist ja keine Sekunde ernst in dieser Action-Szene. Ich dachte halt dann am Anfang, okay, der Film geht halt wirklich in dieses Over-the-Topness und nutzt halt auch dieses 80er-Jahre-Ding, um sich auch überhaupt nicht ernst zu nehmen. Aber dann ab danach nimmt er sich total ernst. Also es fehlt ihm halt auch die Leichtigkeit und generell so, also der Film, immer wenn er Angst hat oder wenn es so in irgendeine Richtung dann mal geht, wo es Gefahr läuft, dass man mal hinter diese Kulisse guckt und dass man eben denkt, das kann jetzt aber nicht so ganz stimmen, dann ist es wie so, guck mal hier drüben. Also es ist halt auch so ein Zickzack-Rennen und ich weiß nicht. Also ich find, da hat der Film einfach irgendwie ab der Hälfte für mich so völlig die Richtung auch verloren. Und der Film findet insgesamt für mich auch überhaupt keine richtige Tonalität. So. Du hast am Anfang den Abenteuerfilm mit dem Flashback zur jungen Diana. Dann hast du die Action-Comedy. Dann hast du so ein bisschen die Rom-Com oder den Liebesfilm. Und dann geht's irgendwie völlig drunter und drüber mit Action und Nicht-Action und Drama und so.
Ja. Man hat halt leider auch manchmal das Gefühl, sie haben halt so geguckt, okay, welche Sachen im ersten Film kamen so bei der Mehrheit der Leute richtig gut an. Ah ja, da war der Themyscira-Prolog. Ja, das brauchen wir auf jeden Fall wieder. natürlich kriegt man mit dem Prolog auch über viele Brücken dann eine Verbindung zu der Geschichte hin, aber das fiel mir hier doch sehr viel schwerer als in Teil 1 zum Beispiel. Aber okay, wir brauchen diesen Prolog, bauen wir ein. Okay, was brauchen wir noch? Wir brauchen noch eine weibliche Figur an ihrer Seite. Ah, dann nehmen wir doch hier Barbara, die ist auch bei den Comic-Fans beliebt. Ja, aber so richtig passt es dann doch nicht in, wie wir den Film erzählen wollen, dann machen wir sie irgendwie anders. So, und zum Beispiel die Fish-Out-of-Water-Geschichte in Teil 1, also dass Diana halt so neu in dieser Welt war und alles für sie irgendwie ganz aufregend war und sie Sachen ausprobiert hat. Ah ja, das kam bei den Leuten noch ganz gut an. Ah, machen wir das doch in diesem Teil auch, dass Steve ankommt und halt überhaupt nicht weiß, was in den 80ern so abgeht und sieht plötzlich riesige Flugzeuge von irgendwelchen Airlines am Himmel und ist ganz begeistert und sogar diese Klamotten-Einkaufsszene wird fast eins zu eins gespiegelt aus Teil 1 und so, nur dass er jetzt halt Klamotten anprobiert. Übrigens probiert er wirklich verschiedene geile 80er Jahre Klamotten an und landet am Ende bei einer schwarzen Hose und einem weißen Hemd. Also es so, und sie haben halt, also das ist so mein Gefühl, sie haben Sachen genommen, von denen sie wussten, die haben gefallen, die sind angekommen vom ersten Teil, die brauchen wir jetzt wieder und dann stricken wir irgendwie eine Geschichte drumherum.
Ja, genau, so kam mir das auch tatsächlich vor und das ist halt einfach, gerade im Vergleich zum ersten Teil, der so eine richtig schöne, stringente Geschichte auch erzählt hat, so die richtig schöne Heldenreise war und nochmal so den Mini-Twist am Ende hatte und wo einfach auch alles zusammengepasst hat und jetzt irgendwie wirkt es so zerhackstückelt. Das hat den Film dann so wirklich so ab der Hälfte fällt einem das so richtig auf. Und das 80er-Jahres-Setting hat halt auch nicht so den Beitrag geleistet, wie man es hätte vielleicht nutzen können, weil ich finde, es ist wirklich mehr oder weniger bloß eine Kulisse. Also für eben sowas wie diese Fish-Out-of-Water-Geschichte oder für die Sache mit der Mall und so. Aber die 80er-Jahre an sich werden da ja kaum irgendwie groß noch weiter thematisiert.
Ja, ich meine, das Einzige ist halt vielleicht noch, dass Öl zum Thema wird. So, das ist halt eine 80er-Jahre-Geschichte, die irgendwie gut da reinpasst. Aber andererseits wiederum so, wir sind irgendwie am Ende vom Kalten Krieg in den 80er-Jahren und dass da tatsächlich die West- und die Ostmächte irgendwie auf diese ganze Ölgeschichte einsteigen, die irgendwie ja die Welt aus den Fugen hebt im Laufe des Films, das passiert halt irgendwann so spät, wo du dir denkst, ey, wir sind hier in den 80ern, da werden die doch noch sofort aufeinander losgegangen und so weiter.
Ja,
also
und,
da.
Ja, und auch so schnell und hastig dann. Bei einem Film, der sich sonst halt vorher so viel Zeit genommen hat, wird dann diese wirkliche politische und anspruchsvollere Ebene dann halt so oberflächlich abgehalftert. Ne? Und das fand ich zum Beispiel beim ersten Teil auch besser. Da haben sie ja zum Beispiel auch die Schrecken des Krieges gezeigt. Da gibt es diese etwas längere Szene, wo Diana ja auch wirklich sieht, was der Krieg mit den Menschen macht. So.
Ja.
Und wie die Verletzten zurückkommen und wie die Leute, die von dem Krieg irgendwie überrannt werden, obwohl sie gar nicht zu kriegsführenden Parteien gehören, so, also die Zivilistinnen und so weiter.
Ja.
Das fehlt alles. Das fehlt halt alles hier und es ist reine Kulisse alles. Und
ja. Den einzigen Zivilisten, den wir noch kennenlernen, ist sozusagen der Sohn von Maxwell Lord. Das ist der einzige, von dem wir wenigstens noch so zwei kleine Sachen zu seinem Hintergrund wissen. Also, dass irgendwie die Eltern getrennt sind und die Mutter hat einen neuen Freund und er ist am Wochenende immer bei seinem Vater oder so. Das ist so das Einzige. Sonst kennen wir niemanden von all den Menschen in der Welt, für die da gerade die Welt zusammenbricht.
Ja.
So. Wir kennen sonst wirklich nur Maxwell Lord und Barbara, die so ein bisschen Villainy unterwegs sind und halt Diana und Steve. Sonst gibt es da niemanden.
Ja, genau. Und die anderen Leute, die auftauchen, sind alle irgendwie nur Teil dieses Wish-Fulfillments. Und da gibt es auch ein, zwei komische Szenen einfach, wo ich mir denke, was wollt ihr mir damit jetzt sagen? So, und naja, das Ding ist halt, Barbara Minerva in den Comics ist quasi so eine Art, das ist eher so eine Art Fluch, unter der sie leidet als Cheetah. Also sie wird, wenn ich mich richtig erinnere, tödlich verletzt, während sie, also sie ist eigentlich Archäologin auch und ist aber eher so vom Typ rücksichtslos und will einfach nur für ihren persönlichen Fame arbeiten und ist auf der Suche nach einem Artefakt und wird dabei von irgendeinem, wird halt da schwer verwundet, und ein indigener Bevölkerungsstamm rettet sie mit einem Ritual der Katzengöttin quasi. Und das ist halt zum einen Segen, weil sie natürlich diese übermenschlichen Kräfte bekommt, aber eben auch Fluch, weil sie eben zu diesem katzenhaften Wesen wird, die halt auch sehr aggressiv ist und fast nur triebgesteuert. Und da ergibt das Ganze halt auch viel mehr Sinn, vor allem auch die Dynamik mit Diana, weil Barbara Minerva oft schon versucht, sich an ihre menschliche Seite zu klammern, aber eben oft verliert und deswegen gegen Diana Wonder Woman kämpft. Und hier ist es halt ein expliziter Wunsch, und das ist halt so, das passt halt einfach vorn und hinten nicht. Und das Ganze hat halt dann einfach auch im Laufe des Films, nimmt es halt immer ganz komische Auswüchse an. Und ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob wir jetzt in den Spoiler-Part einsteigen sollten oder ob wir noch was, ob wir die Sache mit Steve noch im Nichts, also ob wir die, das, bin mir unsicher.
Ich würde es, glaube ich, in den Spoiler-Teil schieben.
Dann, wir haben jetzt eine halbe Stunde über den Film geredet. Ihr habt wahrscheinlich schon gemerkt, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, wir sind beide nicht besonders happy damit. Deswegen, das könnt ihr jetzt auf jeden Fall schon mal mitnehmen. Und ab jetzt solltet ihr nur weiterhören, wenn euch Spoiler nicht stören oder ihr den Film gesehen habt. Denn jetzt spoilern wir alles, was weiter hinten oder wichtig in dem Film ist. Und wir fangen an mit der Sache mit Steve. So.
Ja. Also Steve, wie du ja schon vorhin angedeutet hast, er erscheint ja nicht einfach so, weil Diana sich wünscht, er sei wieder da, sondern eine andere Person, die es wirklich gibt in dieser Welt, ist plötzlich Steve. Und alle anderen sehen ihn auch noch, wie er vorher aussah, also wie diese Person vorher aussah. Nur Diana sieht plötzlich, als sie erkennt, dass das Steve ist, wieder Chris Pine. Und das so. Also ist ja schön, dass ihr Chris Pine mögt und dass er vielleicht eine gute Chemie mit Gal Gadot hatte. So, aber warum?
Warum so? Also
es hat sich mir einfach nicht erschlossen. Also man hätte doch auch einfach sagen können, okay, er ist dann plötzlich da. Oder es ist halt die ganze Zeit der andere Schauspieler und sie muss halt erstmal damit klarkommen, dass er nicht so aussieht wie damals, sondern jetzt in einem anderen Körper steckt oder so. Es wären beides Geschichten gewesen, mit denen ich eher hätte mitgehen können als so. Ich glaube ein bisschen, sie wollten quasi damit, dass sie die Möglichkeit haben, seine Wohnung noch als ein weiteres Set mit reinzubringen, in dem halt lauter so 80er-Gimmicks rumstanden, wie so ein Home-Trainer-Fahrrad, mit dem Steve natürlich nicht umgehen kann, weil das Fahrrad fährt halt nicht weg. Ja. So und sowas. Also damit sie solche kleinen Witze noch irgendwie einbauen können. Aber meine Güte, das hätte man auch anders machen können. Also der Home-Trainer hätte ja auch bei Diana in der Wohnung stehen können.
Eben. Ja, das ist schon wirklich sehr krude alles, weil alle anderen Wünsche werden halt wirklich buchstäblich so wahr. Also es gibt ja eine Person, die sagt, I wish you would drop dead, und dann fällt die Figur halt um und stirbt so oder ist am Sterben. So.
Ja.
Und bei den meisten anderen Wünschen wird es halt wirklich ganz wörtlich genommen. So.
Ja.
Also auch bei dem Setpiece in Saudi-Arabien oder Arabien oder da ist es auch so, dass er sagt, die Person möchte, dass irgendwie die alten Grenzen wieder hergestellt werden und die ganzen neuen Leute sollen halt draußen gehalten werden, und dann geht halt da buchstäblich eine Mauer hoch. So.
Ja. Ja. Ist echt so. Also es ist irgendwie merkwürdig. Und dann kommt halt hinzu, also und das ist, ich glaube, wirklich mein größter Kritikpunkt an dem Film, ist einfach diese ganze, also dass Diana so Sätze sagt wie "You're all I ever wanted, the only joy I ever had", so, wo ich mir denke, meine Güte, der war jetzt 50 Jahre, naja, sagen wir 40 Jahre tot. So, die hat 40 Jahre gelebt. Das kann mir doch niemand erzählen, dass die 40 Jahre lang, also ich meine, natürlich ist das tragisch, wenn deine große Liebe stirbt, aber 40 fucking Jahre, und du weißt eigentlich, der wird nie wiederkommen. Da gibt es doch noch ein paar andere Menschen auf der Welt, denen du dich vielleicht irgendwann mal öffnest, wo du vielleicht wenigstens mal flirtest oder sowas, aber 40 Jahre, nach 40 Jahren immer noch sagen, you're all I ever wanted, als die Person, die irgendwie dafür bekannt ist, so die empathischste Person überhaupt zu sein und immer das Beste in allen Menschen zu sehen und so. dass die nie einen anderen Menschen mal gefunden hat, indem sie sowas gesehen hat. Das ist für mich so unrealistisch und so unemanzipatorisch. Ja. Das macht mich echt fertig.
Ja, vor allem, wenn wir uns erinnern an Teil 1, wo sie auf dem Boot von Themyscira zurück in die Menschenwelt fahren, fragt er sie ja auch so nach ihrer Vergangenheit. Und also es kommt ja auch durch, dass sie schon vorher mal auf Themyscira eine Liebesbeziehung hatte.
So. Ja. Und ja, auf jeden Fall.
Deswegen kann es ja nicht sein, eigentlich, dass das so die einzige Liebe ist. Es ist vielleicht eine Liebe und vielleicht ist es auch die große Liebe gewesen, aber ich meine, nur weil es der erste Mann war und wie lange kannten die sich? Ich meine, wenn man das mal so ein bisschen aufrechnet, da sind die 40 Jahre schon ein bisschen übertrieben, muss ich sagen. Und es ist halt wirklich, es passt einfach auch null zu Diana, die ja die Personifizierung der Liebe sein soll.
Ja. So.
Wie sie auch am Ende vom ersten Teil ja Ares entgegenschmettert. So, ich liebe alle. So, dann ist es einfach, das passt einfach null irgendwie zusammen. Und es ist auch wirklich, wie du sagst, es ist ja auch genau das Gegenteil von Emanzipation, wenn man sich an einem Mann so stark festbeißt, dass man nie wieder glücklich sein kann. Das, das hat mich wirklich auch fast mit am meisten gestört, dieses Festhalten an dieser einen heterosexuellen Beziehung. Und vor allem, wenn am Anfang noch diese Date-Situation so angedeutet wird, dann macht das macht es dann fast noch schlimmer, so, weil...
Ja. Genau, also ich war dann, zufrieden kann man nicht sagen, aber also ich war immerhin erleichtert, dass sie es am Ende aufgelöst haben, indem er... Also, dass sie quasi ihren Wunsch zurückgenommen hat, weil also das Problem war ja, habe ich ja am Anfang angedeutet, jeder Wunsch sorgt dafür, dass man auch das Wichtigste verliert, was man so hat. Und es sind bei Diana halt ihre Powers, ihre Kräfte. Und dass sie dann merkt, okay, sie braucht diese Kräfte, um die Welt zu retten. Und dann fällt halt irgendwann der Satz, okay, everything has a price and I'm not willing to take it anymore. Mhm. So, dass wenigstens dieser Moment passiert. Mhm. Also, das ist wirklich das Mindeste, was sie machen mussten. Wenigstens das haben sie gemacht. Das hebt für mich keinen der Kritikpunkte, die wir in den letzten 5 Minuten genannt haben, auf. Ja, im Gegenteil. Aber ich bin wirklich erleichtert, dass wenigstens dieser Moment drin war.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, an sich ist es ja auch da wieder Ansätze. Ne? Der Ansatz ist ja, wie bei DC fast immer, im Gegensatz zu Marvel, dass wir Götter haben, die menschlich werden müssen. So, wir haben Superman, der diese gottähnliche Kreatur ist, aber die irgendwie lernen muss, mit der Menschenwelt umzugehen, weil er nun mal da ist und irgendwie auch verantwortlich sich dafür fühlt. Und wir haben eben hier Diana, die vorher noch jetzt in den Filmuniversum relativ, also sie hat noch nie ihre große Liebe in dem Sinne verloren. Ne? Also sie hat noch nie so einen großen Verlust, wobei ich persönlich finde, also ihre Mutter und ihre größte, beste Lehrmeisterin und all die Leute, die sie da gekannt hat, das muss sie doch auch getroffen haben. Das ist auch ein Verlust. Ja. Aber wenn wir jetzt mal bei dem Film bleiben, ist das quasi so, dass der Umgang, sie muss den Umgang mit Verlust und Trauer und so weiter lernen. Das ist ja an sich eine gute Idee und ein guter Ansatz, aber nicht so. Also das ist halt auch nicht das, ich frage mich halt, was das für eine Message senden soll, so, weil du kannst halt schon auch trotzdem, also es ist ja nicht so, dass man dann alles von sich schmeißt. Also man kann ja die Leute trotzdem im Herzen behalten und trotzdem noch glücklich sein und so. Und dass sie das so fertig macht. Und ich finde übrigens auch nochmal, dass diese negative Konsequenz zu sagen, ihre Kräfte sind weg, weil das ist das Wichtigste, das sehe ich halt auch nicht so. Ich finde, Wonder Woman sind nicht, the most important things sind nicht ihre Kräfte.
Das ist ein guter Punkt.
Das ist das, was in ihr drin ist. Ihr Herz, ihr Kern, das macht sie aus. Und ich hätte halt eher gedacht, dass sie mehr und mehr emotionslos wird und immer mehr versteinert und immer mehr alles egal ist, was den Menschen passiert und nicht ihre Kräfte verliert.
Das hätte viel tragischer sein können, ganz im Ernst. Also Superhelden, die ihre Kräfte verlieren, haben wir wirklich schon sehr oft gesehen.
Ja. Viel zu oft. Zum Beispiel bei Superman.
Ja.
Ihrem Kollegen. Und also allein daran ist der Film für mich schon so ziemlich zerbrochen. Und als es dann halt auch noch die Auflösungen am Ende waren auf allen Ebenen irgendwie Kacke. ich muss es ganz deutlich mal so sagen. Also zum einen haben wir wieder einen CGI-Kampf, Zweikampf, diesmal mit Cheetah, von dem ich fast nichts erkannt habe. Nicht nur, weil er dunkel war, weil er so komisch geschnitten und inszeniert war, dass ich gar nicht genau gesehen habe, was ist denn jetzt gerade passiert, warum wird die jetzt dahin geschleudert und was und wie und wer?
Ja, ist echt so. Christopher sagte zu mir beim Gucken, werden sie jetzt gleich aufhören zu kämpfen, weil beide Mütter Martha heißen? So, das war echt so das Gefühl, was man in diesem Kampf hatte, meine Güte.
Ja. Ja, und wenn wir jetzt dann nochmal über Barbara auch in dem Zusammenhang sprechen, du hast ja schon gesagt, sie hat ja noch einen zweiten Wunsch geäußert und das ist ja das Absurdeste überhaupt.
Eben, sie hat quasi gerade alle Powers von Wonder Woman gekriegt. Zusätzlich verliert die gerade alle ihre Powers, also eigentlich ein doppelter Vorsprung sozusagen. Und dann wünscht sie sich dieses tierische Aussehen. Warum genau? Um besser springen zu können und sich irgendwo festzukrallen und vielleicht auch beißen. Ich weiß es nicht. Also da wünscht man sich doch andere Sachen. Gerade wenn sie ja auch vorher, also wir haben ja vorher erlebt, wie sie 1,5 Stunden super stolz darauf ist, wie sie jetzt aussieht und was sie sich für Klamotten kauft und so. Also es ist doch super unrealistisch, dass diese Frau sich dann wünscht, da plötzlich so ein Tier zu werden.
Ja, das ergibt überhaupt keinen Sinn. So, erst wickelt sie alle Männer um ihren Finger und findet es super geil. Und ich weiß auch nicht, wie sie das in der deutschen Synchro genau gelöst haben, aber im Englischen sagt sie halt, I don't want to be like someone else, I want to be an apex predator. Das bedeutet halt, das oberste Glied in einer Nahrungskette. So. Mhm. Mit diese Tiere haben niemanden über sich, den sie fürchten müssen. Mhm. Daraus wird dann eben Cheetah.
Also finde ich, also auch wieder Logikproblem habe ich da auch mit, weil als Mensch ist man schon auch ziemlich hoch in Nahrungsketten. Ja. Das muss man einfach auch mal sagen. Also auch wenn ein gemeiner Mensch wahrscheinlich im natürlichen Zweikampf gegen Cheetah verlieren würde, so ist das doch auch irgendwie etwas, was relativ gemeinhin anerkannt ist, dass der Mensch ganz oben in der Nahrungskette steht. So, also es ist alles ein bisschen weird.
Ja, und dann kommt halt noch die goldene Rüstung dazu und eigentlich hat sie ja kaum noch Kräfte, Diana, gehabt. Mhm. Sie kriegt sie langsam wieder, weil sie ja dann ihren Wunsch zurückgenommen hat. Deswegen hat sie ja ihre Kräfte überhaupt wieder bekommen, so ein bisschen. Aber das geht mir dann auch alles viel zu schnell. Also das Verlieren der Kräfte hat langsamer stattgefunden als das Zurückgehen. Und wie der Kampf auch aufgelöst ist, ist auch sehr weird.
Das ist eigentlich eher so ein, keine Ahnung, es wirkt eher wie so ein Trick von, keine Ahnung, The Penguin oder so. Also so ein Move ist das eigentlich, dann da irgendwie so ein Stromkabel ins Wasser fallen zu lassen, in dem die gerade schwimmt.
Ja. Ja, vor allem nur weil sie eine Göttin ist, heißt es nicht, dass Strom sie nicht berührt. So, also Diana müsste ja trotzdem irgendwie davon betroffen sein, auch wenn sie vielleicht davon nicht irgendwie verletzt ist oder so, aber
zumindest hat der Film und auch sein Vorgänger uns nie etwas anderes erzählt. Ja. Also wenn, dann hätte man das halt irgendwie aufbauen müssen, dass wir schon mal an irgendeiner Stelle erwähnt und festgestellt hätten, dass Strom auf Diana zufälligerweise keinen Einfluss hat.
Ich meine, die einzige Szene, die so ein bisschen darauf hindeutet, ist, wenn sie mit dem Lasso am Blitz entlang
Das stimmt. Das was auch einfach sehr Superman-y aussieht, wie sie dann da am Ende durch den Himmel fliegt.
Und sie kann jetzt auch richtig fliegen, genau. Sie muss jetzt nicht mehr springen und so.
Ja.
Und dann der wirkliche Sieg über das Böse, über Maxwell Lord, kommt ja dann am Ende dadurch, dass sie wieder ihre Speech macht und er erkennt, was er da eigentlich tut, weil eigentlich macht er ja das alles für seinen Sohn.
Sein Sohn, ja. Genau. Von dem er aber nicht wollte, dass er ihn so oft besuchen kommt, weil er war ja im Stress.
Ja.
Aber der ist jetzt plötzlich the thing so. Und es, also, ja, ich habe ein bisschen mixed feelings auch bei dieser Auflösung, weil, also, auf der einen Seite denke ich, okay, es ist halt eine Wonder Woman-Auflösung, so dieses Plädieren für die Menschen und guck, was du den Menschen antust und die Menschen sind gut, so wie sie sind. So, also, es ist schon sehr, sehr Wonder Woman. Das kennen wir ja auch aus dem ersten Teil.
Ja, so. Das ist auch okay so.
Ja, das ist okay. Aber gleichzeitig Also steckt da halt etwas so Erzkonservatives hinter. Mm. So dieses, okay, wir machen einfach alles wieder genau, wie es ist, weil dann war es ja super. Mm. So, aber das halt in der normalen Welt auch nicht für alle Menschen alles gleich super ist und dass es viele Leute gibt, die hier irgendwie unter repressiven Strukturen leiden, die diskriminiert werden und so weiter, das spielt halt so überhaupt keine Rolle, sondern diese Liebe zu den Menschen ist bei ihr so unconditional irgendwie. Wie gesagt, und da bin ich so mixed drüber, weil es zeichnet sie halt aus, aber gleichzeitig macht es mich auch fertig, weil es so ein Gegenteil zu irgendwie meinem Impetus ist, wo ich immer irgendwie das Gefühl habe, man müsste eigentlich den Finger in die Wunde legen und sagen, was an der Welt auch alles irgendwie problematisch ist. So.
Ja, und ich meine, es ist auch irgendwie so ein sehr seltsames, also auch die Formulierungen sind sehr seltsam, also nicht nur die wortwörtlichen, sondern auch wie der Film an sich das macht. Also wir haben einen Schurken, Maxwell Lord, der quasi ein Einwanderer ist und der versucht hat, in dieser Welt vorwärts zu kommen, der sich versucht hat, gegen die weiße Dominanzgesellschaft durchzusetzen. Und
American Dream so?
Genau, und ihm wird halt jetzt zu Last gelegt, dass er das mit unlauteren Mitteln gemacht hat. So, wo ich mir denke, hallo? Vor allem in den 80ern, da hätte man ja vielleicht auch jemand anders nehmen können. Und auch diese Botschaft, don't cheat. Das ist halt auch so, weiß ich nicht, das ist halt so Kinder-Dings.
Nee. Außerdem denke ich mir halt so, cheat, wenn es dafür sorgt, dass irgendwie repressive Strukturen ja, aus den Angeln gehoben
dann
werden.
Dann bitte cheatet, so viel ihr könnt.
Ja.
Cheat also, the so, system.
Das ist wirklich, und dann wird ja auch quasi, damit wird ja wieder der Bogen geschlagen zum Prolog, in dem es ja darum ging, dass Diana betrogen hat bei einem Wettkampf der Heldinnen sozusagen. Und dann hat sie ja diese Speech bekommen, dass es jetzt keine Schande ist, aber dass noch nie ein wahrer Held aus Lügen geboren wurde. So, wo ich mir denke, also okay, da ist jetzt halt so ein Kind, die hat eine Abkürzung genommen bei so einem Wettbewerb. Ja. Und das wird jetzt verglichen mit jemandem, der vom System gefickt wurde und deshalb jetzt gut, also zu unlauteren Mitteln gegriffen hat und sich in das Artefakt verwandelt hat und dabei so ein bisschen leider rüberkommt, wie die Person, die früher in diesen schlechten Witzen immer versucht hat, die Fee auszutricksen, bei der man drei Wünsche frei hat, so, der sich so denkt, oh, ich habe alles durchschaut, ich mache mich einfach selber zum Wunschobjekt. Das ist schon auch alles irgendwie nicht so cool, was er da tut, aber dieser Vergleich mit diesem Kind, was eine Abkürzung genommen hat, weil es ein bisschen überehrgeizig war,
zumal halt auch da eigentlich die Parallele ist ja eigentlich, als sie tritt als Kind, also wirklich als Kind gegen erwachsene Frauen an. Ne? Also sie hat ja sowieso einen Nachteil, den sie einfach nur versucht auszugleichen.
Ja, so könnte man es sehen. So könnte man es sehen.
Also es ist ja nicht so, dass die alle auf einem Level sind und sie hat sich mit irgendwie, hat sich hochgedopt oder sonst irgendwas oder hat den anderen die Schnürsenkel zugebunden oder was weiß ich.
Ja,
sondern
die Welt ist halt nicht gerechter, nur weil sie gleicher ist für alle.
Genau.
So, das kriegt der Film halt nicht auf Reihe. Das
Equality ist nicht Equity und erst recht nicht Solidarity. So. Und deswegen meine ich, die Message ist total schräg in dem Fall, vor allem auch für alle anderen, weil es hat ja nicht nur Maxwell Lord hat sich ja Dinge gewünscht, sondern alle Menschen irgendwie. Und die Message ist dann auch so für alle irgendwie, ihr greift nicht nach dem Unerreichbaren, sondern seid happy mit dem, was ihr seid. Wie du schon gesagt hast, dieses Konservative so ein bisschen. Das finde ich halt einfach auch für einen Film einer emanzipatorischen Heldin echt genau kontraproduktiv.
Ja. Und da sind wir halt echt irgendwie beim großen Loch, was der Film mich so am Ende dann halt geworfen hat, wo ich so dachte, okay, ich würde dich wirklich gerne mögen, Film, weil ich mochte Teil 1, auch wenn er nicht perfekt war, aber ich mochte ihn und ich habe so viele gute Wurzeln darin gesehen, die jetzt hätten sich ausbreiten können. Und gerade auch, wenn man sich halt ein bisschen mit Wonder Woman auseinandersetzt. Also ich bin jetzt keine Comicleserin, ja, aber ich habe zum Beispiel diesen Film Professor Marston and the Wonder Woman geguckt von Angela Robinson, der ja über die Entstehungsgeschichte von Wonder Woman ist und über diese polyamore Beziehung, die der Schöpfer und zwei Frauen so miteinander hatten. Und man denkt sich so, boah, geil. Also was alles in der Entstehung dieser Figur schon emanzipatorisches drin war, irgendwie in den 20er Jahren. Und jetzt spielt der Film 1984 und ist gedreht 2020. Und das ist jetzt die Botschaft, die ihr senden wollt. Leute, nee.
Ja, genau. Das ist also der Film, den du erwähnt hast, der ist empfehlungswürdig auf jeden Fall. Solltet ihr euch anschauen. Ist ein sehr schöner Film. Ist ein reines Drama und hat mit Superhelden gar nichts zu tun, aber ist wirklich gut gemacht. Und ja, ganz genau, also sie wurde halt explizit als feministisches Idealbild geschaffen von einem Mann. Und jetzt sehen wir einen Film von einer Frau über diese Figur, die irgendwie, also ich weiß nicht, was da, mich würde es wirklich mal interessieren, ob die selber das als wirklich gut empfinden oder was da genau schiefgelaufen ist. Und was mich halt noch zusätzlich zu den ganzen Sachen als grundsätzliches Ding stört, ist, es ist ein Film, der Wonder Woman heißt und es geht so gut wie gar nicht um Wonder Woman. So, also es geht um ihre Beziehung zu diesem Typen, aber es geht nicht um Wonder Woman an sich so. Also ich habe kaum was über Diana erfahren in dem Film. Also
das stimmt. Gab's eine Charakterentwicklung?
Ein wenig. Also die Entwicklung war halt, dass sie diesen Verlust jetzt verschmerzen kann, so, oder damit umgehen kann. Aber das ist das Einzige. Das ist die Entwicklung, die es gab. Aber sonst habe ich irgendwie nicht so, also ich meine, das war alles sehr, also bis auf dieses Don't Cheat, war es halt auch wirklich sehr oberflächlich. Es ist halt wirklich sehr, ein sehr oberflächlicher Film in dem Sinne auch. Und ich frage mich dann halt auch, warum dann so jemand wie Patty Jenkins, die ja auch schon andere Filme gemacht hat vor Wonder Woman, die durchaus tiefgreifender waren, warum das so schiefgelaufen ist, frage ich mich ganz ehrlich.
Ja.
Und es macht mich halt jetzt auch echt ein bisschen skeptisch, wie das Ganze weitergeht. So.
Ja. Ist leider so. Also ich habe mich richtig gefreut vorher, dass ja eigentlich quasi schon vorher feststand, es wird noch einen dritten Wonder Woman Solo-Film geben so. Und jetzt kann man halt, also man muss schon sehr viel Hoffnung jetzt mitbringen, wenn man noch hofft, dass sie da irgendwie das Ruder rumreißen werden. Ne. Ich meine, sie können nicht nochmal Steve zurückbringen. Also wenn sie das machen, bin ich raus, dann bin ich raus. Aber also vielleicht eröffnet das dann neue Chancen, aber das habe ich ja bei diesem Film auch schon gedacht und dann kam er und ach.
Ja, also ich meine, wenn wir eins bei Comic-Adaptionen von den Comics her wissen und was
dass
wir
alle irgendwie wieder
ja, es kommt
können.
Immer, niemand ist für immer tot, haben wir auch gerade wieder an anderer Stelle gelernt und ich glaube aber tatsächlich, dass im dritten Teil Steve jetzt nicht mehr so eine große Rolle spielen wird, weil das ist, würde ja jetzt wieder auch komplett das zurückdrehen, was sie jetzt aus dem Film gelernt hat. Also das bisschen, was der Film ihr gebracht hat, dieses, okay, ich akzeptiere den Verlust, das kann jetzt nicht wieder irgendwie.
Ja.
Zumal ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie jetzt wieder in die Vergangenheit reist oder sonst irgendwas, so ein Quatsch wird nicht passieren. Ich denke, dass sie jetzt auch zeitmäßig wahrscheinlich eher an die Jetztzeit anknüpft und vielleicht wahrscheinlich dann auch eher nach Justice League und so weiter spielen wird.
Ja, also zumindest ist das, was man bis jetzt ja so gehört hat und dass Patty Jenkins eben auch gesagt hat, dass der Handlungsbogen quasi schon immer über drei Filme geplant war.
Ja.
Schon immer würde ich mal immer ein bisschen in Frage ziehen, weil immer erstmal geguckt werden muss, ob der erste Film erfolgreich ist, so. Aber mindestens, dass bei der Entstehung von diesem zweiten Film schon klar war, dass es einen dritten geben wird und man das so ein bisschen mitgedacht hat beim Schreiben, das würde ich schon voraussetzen. Und deshalb, also das sind jetzt so ein bisschen meine Sachen, in die ich die Hoffnung werfe, dass es vielleicht, ich meine, wir haben halt dann eine Wonder Woman, die noch einiges anderes auf der Welt erlebt hat durch die Geschehnisse in Justice League und so drumherum. Schauen wir mal, was sich da noch vielleicht für neue Verbündete oder Feinde oder so auftun werden.
Ja, auf jeden Fall. Also ich hoffe einfach, dass, also das Ding ist halt, man kann das jetzt auch gerade ganz schwer, auch das Studio kann das halt auch jetzt ganz schwer einordnen. Ne?
Ja.
Also wenn dieser Film jetzt mehr oder weniger floppt, dann kann man natürlich auch sagen, ja, es war Corona. So. Wenn er so halbwegs gut performt, wissen sie auch nicht, was da jetzt gut oder schlecht dran war. Die Kritiken sind aktuell meistens nicht so gut. Also das ist zumindest was, woran sie sich so ein bisschen festklammern können. So. Und die Kritiken für den ersten Teil waren durch die Bank eigentlich sehr, sehr gut für den ersten Teil. Also das müsste ihnen dann schon auffallen. Die Frage ist, was werden sie daraus lernen und welche Geschichte wollen sie noch erzählen? Und ist Patty Jenkins in der Lage, das nochmal so ein bisschen rumzureißen? Ich hoffe es sehr. Es ist halt, es passt, dieser Film passt halt so im Großen und Ganzen wirklich auch zum DCEU, weil auch, also das ist so sinnbildlich, der Film ist wirklich fast so sinnbildlich. Das DCEU weiß überhaupt nicht, wo es hin will, wirkt wie als wie Versatzstücke aus allem anderen, wo sie irgendwann mal irgendwas gehört haben, was gut ankommt und so. Mhm. Und für mich persönlich muss ich sagen, ist der Film zwar eine riesen Enttäuschung, aber immer noch besser als BVS. So, und Suicide Squad.
Ja, das war auch tatsächlich so beim, also wenn ich dann auf Letterboxd meine Sterne gebe oder so, ich habe echt so ein bisschen überlegt und habe ich aber nochmal geguckt, was habe ich Batman vs. Superman gegeben und ich wusste, okay, wenigstens einen halben Stern mehr werde ich geben.
Ja, also weil es gab keinen Martha-Effekt oder Moment so. Und der Film ist halt auch nicht so total grottenschlecht in der Dramaturgie, auch wenn er viele komische Wendungen macht und nicht immer logisch ist, ist er zumindest in dem, was er aussagen will und wo es hingeht und wie die Figuren gezeichnet werden, konsequent irgendwo. Aber er ist nicht viel besser als die anderen beiden. Und bei Justice League bin ich mir gerade noch nicht sicher, ob ich Justice League weiter oben, weiter unten oder auf demselben Niveau. Du hast ihn ja noch nicht gesehen. Und,
nee.
Ich kann dir sagen, du brauchst ihn auch nicht gucken. Ich kann auch allen anderen da draußen jetzt nochmal sogar in aller Deutlichkeit sagen, wenn ihr den ersten Teil gemocht habt, spart euch vielleicht lieber den zweiten Teil. Außer ihr seid so Completionists oder halt irgendwie DC-Fans, dann kommt ihr eh nicht drum rum. Aber wappnet euch, der Film ist auf keinen Fall meiner Meinung nach in Ansätzen so gut wie der erste Teil.
Ja, also mir würde auch so jetzt keine Zielgruppe einfallen, bei der ich denke, okay, für die ist es trotzdem ein guter Film. Ja. So, es ist, wie man es halt sonst hat, wo man sagt, ah, wenigstens gute Action oder wenigstens dies, aber es ist halt alles so ein bisschen mittelmäßig. Ja. Es gibt nichts, was ich so hervorheben würde, dass es irgendwie eine Empfehlung rechtfertigen würde.
Was nicht an den SchauspielerInnen liegt, die machen das alles so gut, wie sie nur können, was das Drehbuch halt hergibt. Auch Kristen Wiig und Pedro Pascal sind genau die richtigen für diese Rollen gecastet. Nur sind die Rollen, die sie geschrieben bekommen haben, halt leider nicht die richtigen irgendwie. Das ist so ein bisschen schade. Ich bin mal gespannt, ob wir sie nochmal sehen werden, weil anders als Ares im ersten Teil ist es ja schon so, dass die beide in dem Sinne überleben. So. Mhm. Und bei Barbara sieht man ja auch als einzige so große, wichtige Person, auch sonst sieht man es bei vielen, bei ihr sieht man nicht, wie ihr Wunsch zurückgenommen wird.
So ist es. Also entweder, weil sie es nicht zurückwünscht oder weil es aus irgendeinem Grund nicht funktioniert und das Artefakt zum vierten Mal seinen Mechanismus geändert hat. Who knows?
Genau. Und Maxwell Lord ist halt jetzt wieder nur der Mensch, der er vorher war. So. Aber wahrscheinlich möchte er ja trotzdem noch erfolgreich sein. Das heißt, er kommt vielleicht im dritten Wonder Woman-Film nochmal vor als älterer, reicher Mann. Wer weiß.
Schauen wir mal.
Wir harren der Dinge, die da kommen. Ich bin mal gespannt jetzt auch, wie so das Feedback kommt. Also viele Leute haben wahrscheinlich den Film auch noch gar nicht geguckt, weil Sky und Sky Ticket jetzt nicht so weit verbreitet sind im Vergleich zu Amazon Prime und Netflix und Disney Plus, glaube ich. Und das Ding ist halt, es ist auch nicht dieses günstigste Sky-Ding-Abo für 9,99, glaube ich, sondern man muss dieses zweite, oder? Man muss diesen 12,99er, was schon wieder einen ganzen Tacken kostet, wenn man sich nur einen Film angucken will. Ob und wann er dann bei uns in die Kinos kommt, weiß man auch nicht, aber mal gucken.
Hängt natürlich davon ab, wann die Kinos aufmachen.
Ja, naja.
Und wie lange.
Ja, genau. Aber falls ihr ihn gesehen habt, dann lasst es uns gerne wissen, schreibt es in die Kommentare und wir können gerne noch ein bisschen weiter diskutieren, auch vielleicht über Punkte, die wir jetzt nicht so explizit angesprochen haben, weil sie uns jetzt auch nicht so wichtig erschienen. Wir haben jetzt schon die wichtigsten, glaube ich, besprochen. Und ja, dann bin ich mal gespannt, was ihr davon haltet, ob wir vielleicht was Wichtiges übersehen haben oder irgendwie es noch Aspekte gibt, die den Film für euch rumreißen. Lasst es uns wissen. Becky, vielen Dank, dass du wieder bei uns zu Gast warst, zu einer weiteren Folge. Es ist wie immer ein großer Spaß. Selbst wenn wir über Filme reden, die mir nicht gefallen, ist es immer cool, mit dir über diese Filme zu reden.
Ja, also sehr gerne und kann ich nur zurückgeben. Ich komme sehr gerne immer hier bei dir vorbei, Lara.
Das freut mich sehr, das freut mich sehr. Man findet dich auf fast allen Plattformen als @genderbeitrag. Du bist auf Twitter, du bist auf Instagram, auf Letterboxd auch mit @genderbeitrag.
Mhm, genau.
Super, dann kann man da auch noch mal reingucken. Und weiß ich nicht, Tumblr?
Nee, tatsächlich nicht.
TikTok?
Nee, bin ich nicht selber, lasse ich mir vorführen. Ich lasse das kuratieren hier von meinem Freund und lasse mir dann nur die guten Videos zeigen.
Sehr, sehr gut. Und hört in die KulturpessimistInnen rein. Das sind immer sehr, sehr coole, sehr lange Folgen, die man aber sehr gut auch einteilen kann, weil sie natürlich auch hervorragend Kapitelmarken und alles Mögliche einbauen. Da sind wir viel zu faul dazu bei Polygamer, gebe ich ganz offen zu. Also hört rein bei den Podcasts von Becky und wir hören uns dann hoffentlich bei einer nächsten spannenden Folge des Polycasts hier auf Polygamia. Bis dahin, macht es gut und tschüss.
Ciao. Polygamia.